Ich weiß, dass ihr dieses Jahr dieses Einander-Motto habt und ich möchte in diese Reihe mich einfügen. Einander. Die Frage, mit der wir uns in der Predigt beschäftigen werden, ist, wie man mit schwierigen Menschen umgehen kann. Wie kann man mit schwierigen Menschen umgehen? Denk mal an eine schwierige Person in deinem Leben. Übrigens, wenn du jetzt an deinen Mann oder deine Frau denkst oder an deine Kinder, dann, ich meine nicht sowas. Ja, dann brauchen wir einen anderen Spezialisten hier. Also es geht jetzt nicht um Kindererziehung oder Eheseelsorge. Denk mal an einen schwierigen Menschen in deinem Leben. Ich hatte so eine Vorgesetzte während meiner Zeit in Berlin, als ich da in der Schule gearbeitet habe. Man wusste nie ganz genau, ob ihr Wort am nächsten Tag noch gilt. Sie lächelte nach außen hin, man wusste aber, hintenrum kann sie auch sehr, sehr garstig, hart sein. Und alle Kollegen wussten das, die unter ihr gearbeitet haben. Und sie wurde an einen Platz hineingepflanzt, wo niemand sie haben wollte und niemand akzeptierte ihre Autorität und so hielt sie mit allem, was sie konnte, an ihrer Autorität fest oder wollte diese ausbauen. Was wir Kollegen gemacht haben, wir haben sie um sie herum gearbeitet. So versucht irgendwie Schule lebbar zu machen, ohne dass man sie involvieren musste. Und da, wo sie involviert werden musste, da haben wir immer genickt. Schwierige Menschen, vielleicht sind das deine Nachbarn, die in ihrer Kleinlichkeit einfach nur nerven. Oder vielleicht ist das dein Kollege auf Arbeit, der in seinem Egoismus immer nur über sich redet und kein Interesse hat an dem, was du durchgehst, kein Interesse an dem hat, was die Menschen um ihn herum laufend von sich selbst redet. Vielleicht ist das so eine Person. Vielleicht ist das irgendjemand, der etwas über dich zu sagen hat und auf eine Art und Weise über dich herrscht, die nicht fair ist, die nicht wertschätzend ist, einfach schwierig. Bestimmt gibt es so einen Menschen, wenn nicht in deinem Jetzt, dann vielleicht in deiner Vergangenheit. Eine Person, die du hinter dir gelassen hast. Um so etwas soll es heute gehen. Und die Beziehung, die wir uns anschauen werden, ist die Beziehung von Saul und David. Ich nutze diesen Begriff schwierige Menschen bewusst, weil David nennt Saul nicht seinen Feind. Saul wird wahrscheinlich David seinen Feind genannt haben, aber David herum nicht. Und auf der anderen Seite nutze ich den Begriff auch, weil das Konzept Feindschaft, das kenne ich in meinem Leben nicht. Ich wüsste nicht, dass ich verfeindet bin mit jemandem. So, von daher brauchte ich irgendetwas, was nahbarer ist. Aber ich kenne schwierige Menschen in meinem Umfeld. Menschen, die, wie ich es gerade sagte, die ich gerne umgehen würde. Um diese Beziehung geht es uns. Und wir werden uns eine Situation anschauen, wo David sehr vorbildlich gegenüber diesem Saul handelt. Also wir sind in 1. Samuel 24 und der Kontext ist folgender. Eigentlich will Gott selbst, ihr seid ja Alttestament-Profis hier, ne? Ihr habt 3. Mose durch, auf jeden Fall Gott selbst will der König des Volkes der Juden sein. Und das funktioniert lange Zeit. Das Problem ist aber nur, ja, Gott ist irgendwo im Himmel, wie soll er hier Autorität ausüben? Okay, dann hat Gott Richter eingesetzt, die seine Autorität auf der Erde ausführten. Das Problem bei Richtern ist, man weiß nie, wer der Nächste ist. Wenn du eine Königsherrschaft hast, dann weißt du, okay, dann macht es der Sohn weiter und dann der Enkel weiter. Und man stattet diese Familie mit viel Prunk aus und das unterstützt dann ihre Autorität und sie könnten ja strategisch klug heiraten, dann erweitert sich noch unser Gebiet. Also Königsherrschaft hat etwas Lukratives. Aber Gott selbst hat gesagt, ich will euer König sein. Ihr seid mein auserwähltes Volk und durch euch sollen alle Menschen auf der Erde sehen, wie gut ich bin. Jetzt kämpft das Volk aber gegen diese Idee Gottes und sie wollen einen König haben. Und Gott lässt sich überreden und so wird Saul der erste König. Aber auch diese Königsherrschaft bei Saul war eine Königsherrschaft, die darauf angelegt war, dass Saul auf Gott hören sollte. Gott wollte, dass Saul sein Repräsentant auf der Erde ist. Diese Königsherrschaft von Saul war immer nur im Tandem gedacht. Saul war der König, militärisch und politische Macht, und Samuel war der Prophet. Er hört auf Gott und beide arbeiten zusammen und führen so das Volk auf eine Weise, wie nur das Volk der Juden geführt wurde zur damaligen Zeit. Und wir kennen die Geschichte, Saul greift ziemlich schnell in die Autorität Samuels hinein. Und so wird Saul, die erste Königsfamilie, wird verworfen. Also der König Saul wird verworfen und mit ihm seine ganze Linie. Und Gott sucht sich einen neuen König aus. Und das ist David. David wird dann gesalbt. Und es gibt dann diese Zeit, wo beide parallel nebeneinander König sind. Saul sitzt noch auf dem Thron und David wartet, bis er stirbt oder bis er die Autorität abgibt an David. Ne? In dieser Warteposition ist David. Und David ist jetzt jemand, der immer mehr an Erfolgen hat und an Wohlwollen im Volk. Er hat militärische Erfolge, er sammelt ein Heer um sich, er bekommt Position beim Königshof, er gewinnt Schlachten. Und so wächst diese Macht Davids und Saul passt das irgendwann nicht mehr. Saul denkt nämlich, okay, der David wird so stark, er putscht mich demnächst. Saul denkt auch, hey, wenn der so stark wird, dann bin ich nur noch ein König in einem tollen Gewand, aber keiner hört mehr auf mich. Alle hören nur noch auf ihn. Und so wächst diese Eifersucht Sauls und die geht so weit, dass Saul ihn verjagt. Und David ist ja nicht nur sein Untergebener, er war zeitweise Heerführer, ist auch sein Schwiegersohn. Ja, David hat die Tochter von Saul geheiratet, nachdem er gegen Goliath gewonnen hatte, aber er verjagt ihn. Und David zieht jetzt umher und schützt sich, sucht irgendwo Zuflucht und Saul versucht laufend, ihn zu lokalisieren. Und jetzt kommen wir in 1. Samuel 24 in eine Situation, wo der Kreis, die Schlinge um David sich immer enger zieht. Und David landet in der Höhle. Und da steigen wir mal ein und stellen uns die Frage, wie geht David mit dieser komplizierten Person Saul um? Ich werde Stück für Stück durch den Text lesen und dann sage ich immer was zum Thema. Ich lese mal von 1 bis 5. Danach zog David sich an unzugängliche Stellen in den Bergen von En-Gedi zurück. Nachdem Saul die Philister verfolgt hatte und zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, David ist in der Wüste En-Gedi. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße an ein paar Schafhürden vorbeiführt, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Doch hinten in der Höhle hielten sich David und seine Männer auf, versteckt. Sie flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hände geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorn und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Die Freunde von David werden an dieser Stelle sehr enttäuscht sein. Ne? Die sagen, hey, heute ist dein Tag, heute ist deine Chance. Und dann kommt er nur mit einem Stück Stoff zurück. Hast du nicht getroffen? Oder, also die haben mehr Fleisch erwartet, glaube ich. Oder sowas. Ja, also heute ist deine Chance. Er gibt dir den Feind in deine Hände. Ist es eine Möglichkeit oder ist es eine Versuchung? Diese Unterscheidung muss David treffen, oder? Ist das eine Möglichkeit oder ist das eine Versuchung? Die erste Lektion, die ich von David lerne, ist: Widerstehe deiner natürlichen Tendenz. Widerstehe deiner natürlichen Tendenz. David mordet nicht. Ja, auch wenn er dazu angestachelt wird, er mordet nicht. Er bleibt stehen bei seinem Punkt. Er sieht das nicht als Möglichkeit. Und wir werden nachher sehen, weswegen. Die Freunde argumentieren zweierweise falsch. Erstens, Gott hat das nie gesagt, dass Saul in die Hände Davids gegeben wird. Und zweitens, David denkt nicht, dass Saul sein Feind ist. Das sehen wir gleich. Er sagt, er nennt ihn den Gesalbten Gottes. Also in dieser zweierlei Weise argumentieren die Freunde falsch. Und deswegen kann David hier unterscheiden zwischen, okay, ist das jetzt die Möglichkeit oder ist die Versuchung? Und er weiß, dass es eine Versuchung ist. Etwas zu tun, was nicht seine Aufgabe ist. Etwas zu tun, was falsch wäre. Die Vorgeschichte deutet eigentlich an, dass die Schlinge zieht sich um David zu, aber jetzt kann er zurückschlagen. Und David tut das nicht. Er widersteht seiner natürlichen Tendenz. Hey, was ist deine natürliche Tendenz im Umgang mit schwierigen Menschen? Ist es sowas wie, ach, endlich mal passiert dem was Schlimmes. Endlich mal hat der auf seiner Wiese Maulwürfe. Oder ne, dem Böses wünschen. Oder ist es sowas, so die nächste Chance, die ich bekomme, um dir etwas auszuwischen, die nutze ich. Ist es sowas? Ist das unsere natürliche Tendenz? Oder sowas wie sich freuen, wenn es ihm schlecht geht, Böses wünschen. Hey, Christsein hat so viel damit zu tun, dass wir segnen, wo Leute uns fluchen, oder? Segnet, wo Leute euch fluchen. Dass wir die extra Meile gehen, auch wenn es auf unsere Kosten ist. Das ist, was wir hier von David lernen. Wie kann der David das machen? Und wie kann er es machen? Und da kommen wir zur Salbung von David zurück. Als David nämlich gesalbt wurde, ihr kennt die Geschichte vielleicht, da gibt es diese verschiedenen Brüder, die werden alle vorgeführt und keiner soll der nächste König sein. Und dann kommt David vom Feld und Samuel salbt den David. Und der letzte Vers in diesem Abschnitt ist, und der Geist Gottes ruhte auf David und verließ ihn nicht mehr. Ich glaube, dass David die Fähigkeit hat, gegen seine natürliche Tendenz zu handeln, weil Gottes Geist in ihm wohnt. Und genauso ist das bei uns auch. Wir handeln auf Gottes Weise nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns dazu befähigt. Widersteh deiner natürlichen Tendenz. Wie kannst du es tun, indem wir uns von Gott formen lassen, indem wir nah bei Gott sind? Lesen wir die Geschichte weiter. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Wirklich, David, warum hast du jetzt ein schlechtes Gewissen? Du hast doch alles gut gemacht. Du hast wirklich nur Stoff abgeschnitten. Und dann kommt er mit schlechtem Gewissen. Welche Gedanken könnten das ausgelöst haben, habe ich mir gefragt. Wieso hat er ein schlechtes Gewissen? Erstens, im Endeffekt war es ein Attentat. Ja, hier ist ein König, nehmen wir an, Herr Scholz, und wir so machen ihm die Schnürsenkel auf, einfach weil wir ihn doof finden. Im Endeffekt ist es irgendwie ein Attentat. Ja, also die Polizei hätte uns das nicht erlaubt. So, das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, David kann gedacht haben, okay, so viel Böses ist in dir, dass du bereit bist, dem König den Gewand abzuschneiden. Diesmal war es das Gewand, nächstes Mal ist es der Daumen und übernächstes Mal die Halsschlagader. Also diese Tendenz zu erkennen, hey, ich habe Böses in mir, eine Tendenz, etwas zu tun, einem Menschen, der mir nicht gut gefällt. Und der dritte Gedanke, den David haben könnte, ist, eigentlich tue ich etwas, was Gottes Aufgabe ist. Sein ist die Rache. Es war nur eine Kleinigkeit, dieser Zipfel. Und ich will Saul gar nicht gut darstellen, überhaupt nicht. Es ist eine wirklich schwierige Person, potenzieller Mörder, Jäger für David. Ich will ihn gar nicht gut darstellen. Aber so ist das. Da, wo wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, und das ist mein nächster Punkt, hab einen feinen Blick für deine eigene Schuld. Da, wo wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, da sehen wir bei das Böse. Was offensichtlich ist, was wahrscheinlich wirklich böse ist. Da wird eine Autorität missbraucht, da ist Kleinlichkeit, da ist Egoismus, da ist Missgunst, da ist Lüge, was auch immer. Das ist böse, ich will es gar nicht gut machen. Aber hab einen Blick, feinen Blick für die eigene Schuld. Weil da, wo wir Böses erleben von anderen auf uns bezogen, da ist nahe der Gedanke von Selbstgerechtigkeit. Guck mal, wie böse er ist und wie gut ich bin. Und ja, er oder sie ist tatsächlich böse. Aber das heißt nicht, dass wir keine Sünde haben. Okay? Und das ist, was ich hier bei David lerne. Er hat einen feinen Blick für seine eigene Bedürftigkeit in Bezug auf Gottes Gnade. Was siehst du, den Splitter im Auge des anderen und deinen eigenen Balken nicht? Ne? So ähnlich hat das Jesus gefasst. Also da, wo wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, ist es so leicht, in ein Fingerzeigen zu verfallen, und nicht mehr selbst zu sehen, wo vielleicht die Dinge in unserem Leben nicht passen. Lesen wir die Geschichte weiter. Vers 8 bis 12. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus, rief ihm nach: Mein Herr und König! Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu: Warum hörst du auf die Leute, die sagen, David wolle dir schaden? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hat dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, was ich in der Hand halte. Es ist ein Zipfel deines Gewandes. Ich habe es abgeschnitten, aber ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich nicht schuldig an dir geworden bin. Aber du jagst mir nach und willst mich töten. David geht hier auf Saul zu. Im Endeffekt, so strategisch gesehen, ist David hier in einer sehr ungünstigen Position. Saul ist ja schon seit Monaten dabei, ihn einzugrenzen. Jetzt ist der perfekte Moment, weil der kommt gerade aus der Höhle raus und Saul ist vor der Höhle mit all seinen Leuten. Der hat nicht viele Auswege, der kann nur noch nach hinten reinlaufen und irgendwann schnappt man ihn, weil dann die Höhle zu Ende ist. Aber David macht sich hier ganz verletzlich. An anderen Stellen hat David das auch schon gemacht. Als David mit Goliath kämpft, dann ist folgendes das Motto von David. David sagt, wenn der Herr mich gerettet hat vor Bären und Löwen, dann wird er mich vor diesem Goliath auch retten. Und der gleiche Gedanke ist der, der hier bei David ist. Wenn der Herr mit mir ist, dann wird er mich auch aus dieser wirklich ungünstigen Lage bei der Höhle retten. Und David geht diese Schritte der Versöhnung, und das ist mein nächster Punkt, auf Saul zu voller Ehrerbietung, mein Herr, mein König. Und dann, er ist in seiner Ehrerbietung so weit, dass er sagt, ich weiß, das sind ja noch nicht mal deine Gedanken. Deine Berater sind nicht ganz so gut. Wenn man genauer hinguckt, dann ist das nicht ganz wahr. Saul wollte schon selber töten. Aber in seiner Ehrerbietung geht er so weit auf Saul zu und verweist die Schuld Sauls auf die Berater. Er ist auf der einen Seite Ehrerbietung, auf der anderen Seite Klarheit. Er spricht die Fehler Sauls an. Warum jagst du mich? Warum willst du mich töten? Wer hat dir das eingeredet? Sieh die Fakten an, ich habe dich nicht getötet. David spricht das Falsche ganz konkret und ungeschönt an. Also Versöhnung braucht beides, ne? Das aufeinander zugehen, aber auch die Klarheit, die Dinge auf den Tisch zu legen, die gerade wund sind. Und das lerne ich hier bei David. Er macht die Schritte zur Versöhnung. Er geht auf den anderen Menschen zu. Das ist natürlich schwierig, ne? Wenn wir jetzt mit Menschen zu tun haben, die gegen uns sind, die verleumden, die Böses wollen, die einfach nur kompliziert sind. Wie können wir da mit Ehrerbietung? Das ist schwierig, ne? Aber auch sie sind von Gott geschaffen, ne? Auch für sie ist Jesus gestorben. Und mit dieser Liebe, mit diesem Respekt der Person gegenüber, die uns Böses tut, wollen wir auf sie zugehen. Und das lerne ich hier bei David. Auch Menschen zu achten, ihnen Wert zu geben, auch wenn sie nicht das tun, was wir von ihnen wollen, auch wenn sie wirklich, wirklich schwierig sind. Ein nächstes. Lesen wir mal die Geschichte weiter ab Vers 13. Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchtest. Aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Wie ein altes Sprichwort sagt, böse Menschen begehen böse Taten. Ich werde dir nichts antun. Wem jagt der König Israels überhaupt nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr soll darüber richten, wer von uns Recht hat. Er soll mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. David ist hier ganz klar. Ich werde nicht Rache üben. Das ist Gottes Aufgabe. Gott soll Gerechtigkeit bringen. Er wird mein Fürsprecher sein. Rache ist nicht unser Job, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament an vielen Stellen. Dafür hat Gott die Autorität. Und das ist, was David hier tut. Er gibt den Fall zu Gott, delegiert ihn, sorg du dafür, dass Licht kommt in diese wirklich komplizierte Beziehung. Das Licht kommt in das Herzen eines Menschen, der mich umbringen will. Das Licht kommt in die Situation, die so verzwickt ist. David akzeptiert die Autorität Gottes. Und dann ist es ja auch so, Gott sieht aus der Vogelperspektive. Er sieht die ganze Geschichte. Er weiß die einzelnen Details und nicht nur das, was nach außen sichtbar ist. Gott kennt auch die Herzenseinstellung. Wäre er nicht der Beste, um Gerechtigkeit zu bringen, wenn er alles sieht? Ist nicht unsere Gerechtigkeit oft kurzsichtig und manchmal am Ende dann doch ungerecht? Gott soll Gerechtigkeit bringen. Und dann nutzt David ein Sprichwort, böse Menschen begehen böse Taten. Und David sagt damit, auf dein Niveau, Saul, lasse ich mich nicht runter. Ich weiß, dass du ein böser Mensch bist, der bereit ist, böse Taten tut. Dein Niveau ist nicht meins. Ich tue das nicht. Ich bin kein böser Mensch. Das ist ja im Endeffekt, was David hier sagt. Wie ist das jetzt mit uns? Der vierte Punkt, warte auf Gottes Eingreifen. Ja, vielleicht hast du gerade so eine Situation vor Augen, wo du unter einem Arbeitgeber arbeitest, der dich nicht gerecht behandelt. Wo du vielleicht jemanden hast, der dir Geld schuldet und es nicht zurückgibt. Oder wo du jemanden hast, der total gegen dich agiert. Warte auf Gottes Eingreifen. Das ist irgendwie so das Gefühl von lange Bank, oder? Einfach etwas verschieben, etwas aus unserer Hand geben. Im Endeffekt ist es das. Es ist dieses Festhalten daran, dass Gott Gerechtigkeit gibt. Dass Gott wirklich Gerechtigkeit schafft. Hey, sowas können wir nur, wenn wir an Gott festhalten. Sowas können wir nur, wenn wir nah bei Gott sind, zu sagen, Gott, ich weiß, du weißt es noch viel besser als ich, aber ich halte an dir fest und ich vertraue darauf, dass du zu deiner Zeit Recht schaffen wirst. Etwas stehen lassen, etwas ruhen lassen. Ja, unser bestes Beispiel ist da Jesus, der nicht Rache übt, sondern sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist da unser Vorbild, indem er Gerechtigkeit zu Gott schiebt. Und da, wo wir wirklich schwierige Menschen in Gottes Hände geben, da können wir Freiheit erleben, Ruhe und Frieden darüber bekommen und eine neue Stärke auch für schwierige Situationen. Und dann lesen wir die Geschichte zu Ende. Ab Vers 17. Als David geendet hatte, rief Saul, bist du es wirklich, mein Sohn David? Und er begann zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolten. Ja, du hast mir heute bewiesen, wie gut du mit mir umgehst. Der Herr hat mich dir ausgeliefert und du hättest mich töten können, aber du hast es nicht getan. Wer würde schon seinen Feind entkommen lassen, wenn er ihn in seiner Gewalt hat? Was du heute für mich getan hast, dafür soll dich der Herr belohnen. Ich weiß genau, dass du König werden wirst und deine Herrschaft über Israel Bestand haben. Schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht töten und mein Geschlecht nicht auslöschen wirst. David schwor es und Saul kehrte nach Hause zurück. David und seine Männer dagegen zogen wieder in die Berge hinauf. Alles ist gut geworden. Oder? Gut, haben sich die versöhnt. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Jetzt können Schwiegervater und Schwiegersohn wieder zusammen Weihnachten feiern. Nee, können sie nicht, weil der zog ja nicht mit ihm zurück nach Jerusalem oder nach wohin auch immer die Hauptstadt da gerade war, sondern er zieht weiter in die Berge. Der David versteckt sich weiter. Und das ist mein letzter Punkt. Sei nicht naiv. Sei nicht naiv über das Böse im Herzen der Menschen. Weil das ist, was David hier macht. Wenn wir zwei Kapitel weiter blättern, kommt die gleiche Situation. Die gleiche Situation und ich glaube, an der Stelle klaut er das Schwert von Saul. Und er bringt ihn wieder nicht um. Saul macht sich weiter auf die Suche nach diesem David und will ihn umbringen. Und David handelt hier nicht naiv. Er zieht nicht einfach mit und tut, als wäre alles okay gewesen. Versöhnung kann oft so oberflächlich sein. Ne? Und das ist, was ich hier bei Saul lerne. Das klingt ja alles ganz gut, emotional, und er erkennt an, dass Gott mit David ist und dass David der neue König sein wird. Er erkennt das alles an, er spricht die Wahrheit, aber sein Herz ist immer noch kaputt. Ja. Sein Herz ist immer noch nicht wieder mit Gott versöhnt. Und das ist, was David hier erkennt. Und so gibt es dann diese ähnliche Situation, und David handelt hier nicht naiv. Auch wir Christen sind nicht naiv, wenn es um das Böse im Menschen, im Leben der Menschen geht. Und vielleicht hast du Erfahrungen gemacht, wo du dachtest, das war jetzt Versöhnung, jetzt ist alles wieder gut und du hast dich einer Person wieder anvertraut oder du hast wieder gelebt, als wäre alles in Ordnung, und wurdest einige Zeit später wieder komplett vor die Wand geschmissen. Komplett enttäuscht, und all die Schwierigkeiten, die vorher da waren, waren plötzlich wieder da. Und von David lerne ich, eine gesunde Vorsicht zu behalten. Ja, er verspricht ihm, ich werde deine Nachkommen nicht umbringen. Dennoch sagt er ihm nicht, okay, dann leben wir jetzt wieder wie früher. Nee, er ist nicht naiv. Jetzt denkst du vielleicht an eine Person in deinem Leben, die schwierig ist, und dann, okay, mach dir ein Foto davon, nimm das mit als To-Do-List für diese Woche. So, ja, wie können wir das leben, wie können wir das tun? Und, ja, okay, meine Tendenz widerstehen, eigene Schuld bekennen, Versöhnung, auf Gott warten, nicht naiv sein, das kann ich alles irgendwie tun. Wobei bei mir ist das immer nur sehr kurz. Und dann merke ich, dann handle ich wieder so, wie ich normalerweise bin. Ja, ich schaffe das nicht durchgängig. Und da merke ich, dass wir da Jesus brauchen. Gott stattet uns nämlich aus. Und da kommt dieses Einander-Motto wieder ins Spiel. Ich möchte mit zwei Versen schließen aus Kolosser 3. Und die wurden vor 2 Wochen, glaube ich, hier gepredigt. Kolosser 3 ab Vers 12 und 13. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die heiligen Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr einander. Zieht all diese Dinge an. Ne? Erbarmen, Sanftmut, Demut, all das, was wir brauchen mit schwierigen Menschen, zieht all das an. An einer anderen Stelle steht davon geschrieben, dass wir Christus anziehen sollen. Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Zieht Christus an. Da, wo wir in einer Nähe zu Gott leben, da kommen genau diese Dinge. Da kommt Demut, da kommt Sanftmut, Freundlichkeit. An einer anderen Stelle sind das die Früchte des Geistes. Also was wir brauchen im Kern, um mit schwierigen Menschen zu leben, umzugehen, ist Jesus. Jesus brauchen wir. Zieht an, weil dann kommen all diese Dinge mit dazu, die wir brauchen in Bezug auf schwierige Menschen. Mein letzter Gedanke ist folgender. Sind wir nicht alle ein bisschen schwierige Menschen? Dass wir, jetzt in Beziehung zu Gott schwierig, dass wir nicht das tun, was Gott von uns möchte, dass wir gegen Gott auflehnen, sind wir nicht alle etwas schwierig, dass wir uns unsere eigenen Wege schmieden? David wird von Saul wie ein Feind gesehen. Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Jesus lebt mit all diesen Dingen uns gegenüber. Vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist dein Punkt, dass diese Feindschaft zwischen dir und Gott aufgelöst werden soll, dass da wieder Freundschaft kommt. Vielleicht ist genau heute dieser Tag, wo Versöhnung geschehen soll. Hey, Jesus ist schon die ganze Zeit dabei, Schritte der Versöhnung auf dich zuzugehen. Jesus ist schon die ganze Zeit dabei, nicht harte Gerechtigkeit, sondern Zeit für Buße anzubieten. Jesus ist schon die ganze Zeit dabei, zu warten auf dich. Jesus lebt all diese Dinge, die wir gegenüber schwierigen Menschen leben sollen, uns gegenüber, dir gegenüber. Hey, vielleicht ist heute dein Morgen, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Von da kommt nämlich dann die Stärke im Umgang mit schwierigen Menschen. Ja, ich lade euch ein, aufzustehen, und ich bete noch. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mich geliebt hast, mich gerufen hast, an mir gearbeitet hast, als ich noch dein Feind war. dass du gewartet hast, dass du versöhnend auf mich zugegangen bist, als ich noch dein Feind war, als ich noch ein total schwieriger Mensch war dir gegenüber. Hast du all diese Dinge, Erbarmen, Geduld, Liebe mir gegenüber gezeigt. Und auch heute noch tust du es. Ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns aufrichtest und weiterhilfst, da wo wir schwierig dir gegenüber sind. Und Jesus, ich danke dir, dass da, wo wir in der Nähe bei dir sind, wo wir eine tiefe Beziehung zu dir leben, wo wir in einer Abhängigkeit von dir leben, dass all diese Dinge kommen, die wir im Umgang mit schwierigen Menschen brauchen und die wir heute Morgen bei David gesehen haben. Eine Geduld auf dein Warten, ein Demut zur Versöhnung, ein Widerstehen gegenüber natürlichen Tendenzen. All das kommt, wenn wir aus der Nähe von zu dir agieren. Und Jesus, ich bete, dass das unsere Woche kennzeichnet. Eine Nähe, eine Liebe zu dir, die unsere Beziehung verändert. Danke, dass du mitten unter uns bist und in uns bist, auch in schwierigen Situationen. Amen.